Meine Gesprächspartnerin heute ist Frau Dr. Ute Mendes.
Die sprechen gar nicht drüber. Und wichtig ist aber, dass die drüber sprechen lernen und ihre Scheu und ihre Tabus ablegen. Und dann muss man gucken, wie das regional genannt wird. Pullern, pinkeln, pieseln, wie auch immer. Die Frage ist, welches Wort benutzt die Familie, möchte die Familie benutzen. Aber wichtig ist es, eine Sprache zu finden dafür mit dem Kind und mit dem Kind auch drüber zu sprechen. Und das ist oft am Anfang verstecken sich die Kinder und denen ist es unglaublich peinlich und es wird sehr schnell sehr normal.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Frau Dr. Ute Mendes. Sie ist Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und sie leitet als Oberärztin das Sozialpädiatrische Zentrum am Vivantes Klinikum in Berlin-Friedrichshain. Herzlich willkommen, liebe Frau Mendes.
Dankeschön. Hallo, Herr Enninger.
Unser Thema heute heißt Enuresis. Und da gibt es ja viele Dinge, die man so hört und die vielleicht richtig und vielleicht nicht so richtig sind. Starten wir doch einfach mal mit einer klassischen Unterhaltung von zwei Kita-Müttern. Die eine sagt, meine Tochter ist endlich ohne Windeln und die andere Mutter hat einen 4,5 Jahre alten Jungen und sagt, bei uns wird das irgendwie nix. Und die Antwort der einen Mutter ist, aber Jungs, dauert das auch immer ein bisschen länger. Stimmt denn das?
Die Mutter hat recht, das stimmt. Die Jungs brauchen im Schnitt ein bisschen länger, wobei das nicht heißt, dass es nicht auch Jungs geben kann, die das schnell schaffen. Und insgesamt haben beide Mütter recht, weil die Spanne unglaublich groß ist. Kinder werden zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten trocken und sauber. Das, was immer gleich ist, ist die Reihenfolge.
Okay. Die Reihenfolge ist wie?
Die Reihenfolge ist so, dass sich zuerst die Darmkontrolle in der Nacht entwickelt. Also wenn wir hier Kinder mit Störungen der Ausscheidungsfunktion sehen, sehen wir nie Kinder, die nachts einkoten. Diese Kinder haben eine organische Störung der Ausscheidungsfunktion. Als nächstes kommt die Darmkontrolle am Tag. Dann kommt die Blasenkontrolle am Tag. Und als allerletztes legen die Kinder nachts die Windeln ab.
Okay. Das hat wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Therapie, aber da kommen wir vielleicht gleich dazu. Jetzt hatten Sie die Unterscheidung gemacht zwischen tags und nachts, als ich noch fürs Kreuzel-Examen lernen musste. Das ist nun schon viele Jahrzehnte her. Da gab es immer richtige und falsche Antworten für Enuresis, Diurna und Nocturna. Muss ich das heute noch kreuzeln? Müsste ich das noch kreuzeln?
Im Examen vielleicht schon. In der Praxis benutzt man die ICD-10-Klassifikation nicht mehr. Die aktuelle Leitlinie empfiehlt sie nicht mehr, sondern die empfiehlt die ICCS-Klassifikation, die es seit 2016 gibt und die immer wieder aktualisiert wird. Und die hat ein anderes Wording. Da heißt das Einnässen am Tag gar nicht mehr Enuresis, sondern das heißt Harninkontinenz. Und nur noch das Einnässen im Schlaf wird Enuresis genannt. Und da ist es egal, ob im Nachtschlaf oder im Mittagsschlaf, wobei vom Alter her die meisten Kinder dann nicht mehr mittags schlafen. Aber das Wording wäre jetzt so, dass das Einnässen tags eine Harninkontinenz ist und das Einnässen im Schlaf eine Enuresis.
Okay, und die Enuresis, die ich Enuresis gibt's nicht sage, mehr. Meine ich immer nachts.
Genau.
Okay. Und tagsüber unterscheiden die Spezialisten immer noch verschiedene Formen?
Genau, da gibt es sehr viele verschiedene Formen. Im Kindesalter spielen nur drei eine Rolle. Das ist die idiopathische Dranginkontinenz, die Inkontinenz bei Miktionsaufschub und die dyskoordinierte Miktion. Das sind die drei Formen, die im Kindesalter vorkommen. Alle anderen sind so selten, dass man sie jetzt hier, glaube ich, nicht besprechen muss.
Okay. Was heißt jetzt Dranginkontinenz?
Das Klassische, also wenn sich die Kita-Mütter jetzt weiter unterhalten, dann sagt die eine zu der anderen, wenn ich mein Kind abhole, habe ich immer das Gefühl, das spielt mit mir. Also jetzt, es ist immer noch kalt, dann hole ich es ab und frage, musst du noch mal aufs Klo? Und mein Max sagt, nein, muss ich nicht. Und dann ziehe ich ihn an. Also erst den Schneeanzug und dann die Mütze und dann den Schal und dann die Handschuhe und dann zuletzt die Stiefel. Und wenn Max vollständig angezogen ist, dann sagt er, Mama, ich muss mal, und zwar ganz dringend. Diese Eltern denken oft, die Kinder sagen nein, weil sie keine Lust haben, auf Toilette zu gehen. Aber tatsächlich ist das die ganz typische Anamnese bei der Dranginkontinenz. Die Kinder, also normalerweise lässt sich die Blase passiv füllen. Das heißt, der Blasenmuskel ist entspannt, während die Blase sich füllt. Und erst ab einer bestimmten Füllungsmenge reagieren die Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand und melden den Harndrang ans Gehirn zurück. Und bei der Dranginkontinenz lässt sich die Blase nicht passiv füllen, sondern der Detrusor in der Blasenwand kontrahiert schon bei sehr kleinen Füllungsvolumina, sodass die Kinder einen sehr plötzlichen Harndrang haben, sehr oft auf Toilette müssen und dann ganz schnell.
Okay, das heißt, so dieser Regelkreislauf, Blase füllt sich langsam, 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 irgendwann ist ein Punkt erreicht, Signal ans Hirn, der tut da irgendwie nicht mehr richtig.
Der tut zu früh.
Okay.
Genau, also es ist eine überempfindliche oder auch eine Prinzessinnenblase, so erkläre ich es den Kindern oft, oder eine Prinzenblase, die meldet sich zu früh und sagt, ich bin schon voll, obwohl es gar nicht stimmt. Aber die Kinder müssen dann tatsächlich und ansonsten nässen die eben kleine Mengen ein.
Okay, und das führt dann dazu, dass die Mütter denken, irgendwie die spielen Spielchen hier mit mir, weil er muss ganz dringend und dann kommt nur ein bisschen.
Richtig,
okay.
Genau.
Okay. Und was ist Harninkontinenz bei Miktionsaufschub?
Na, das ist die andere Mutter, die den Felix hat. Und der Felix, der sagt auch, wenn der zu Hause ist beim Lego-Spielen und die Mutter dann sagt, müsstest du nicht mal aufs Klo? Dann sagt der Felix, nee, ich muss nicht, weil der sein Lego-Spiel nicht unterbrechen will. Und jetzt ist das Lego-Spiel noch so eine Möglichkeit. Häufig sitzen die Kinder dann am Computer, wollen das nicht unterbrechen. Oder ich hatte mal ein Mädchen, die zum Beispiel immer die Erste auf der Hofpause sein wollte, deswegen vorher nicht zur Toilette ging, weil sie dann bestimmen konnte, was gespielt wird. Das heißt, diese Kinder merken den Harndrang eigentlich, aber die finden was anderes wichtiger und gehen deswegen nicht. Auch die nässen dann oft kleine Mengen ein. Aber wenn die aufs Klo gehen, dann haben die große Miktionsvolumina, weil die Blase kurz vorm Überlaufen ist. Und die gehen insgesamt im Tagesverlauf selten auf die Toilette, anders als die Kinder mit der Dranginkontinenz.
Das heißt, die haben einfach keine Zeit, aufs Klo zu gehen.
Richtig. Und früher, als ich anfing zu arbeiten, das ist ja jetzt auch schon etliche Jahre her, war das häufig noch der Ekel vor verschmutzten Schultoiletten oder sowas, warum die Kinder auch nicht gegangen sind. Heute ist es eher diese Angst, irgendwas zu verpassen.
Wobei das, was man so hört, ist, dass die Schultoiletten jetzt so super angenehm und mega gut renoviert sind, ist, glaube ich, auch eher Wunschdenken. Also vielleicht spielt
genau,
dabei.
Aber ich höre das nicht mehr so oft als Begründung. Jetzt ist es eher, dass die Kinder nicht vom Handy oder vom Computer, also vom Datteln weg wollen. Mhm. Das ist die häufigere Ursache so in der Praxis.
Mhm. Okay. Also das heißt, die haben einfach keine Zeit, die beschäftigen sich mit irgendwas anderem und dann gibt es Riesenmengen. Okay. Und was ist dyskoordinierte Miktion? Was ist da nicht koordiniert?
Die beiden Muskelaktivitäten sind da nicht gut koordiniert. Also es gibt ja zwei Muskeln, die bei der Harnblasenentleerung eine Rolle spielen. Das eine ist der Sphinkter, der muss aufgehen bei der Harnblasenentleerung. Und der Detrusor, der in der Blasenwand drin ist, der drückt die Blase aus. Und der muss sich kontrahieren. Und bei der dyskoordinierten Miktion entspannt sich der Sphinkter nicht, sondern der macht auch zu. Und der Detrusor drückt gegen den höheren Druck des geschlossenen Sphinkters. Das sind Kinder, die oft nicht im Strahlwasser lassen, sondern so portionsweise und die häufig auch Restharn haben und damit dann organische Komplikationen in Form von Harnwegsinfekten oder sogar aufsteigenden Harnwegsinfekten.
Gibt es da anamnestisch typische Dinge, also wo sie sagen, okay, die Mutter schildert mir das und da weiß ich eigentlich schon, wo der Hase langläuft?
Na, manchmal durch den Restharn müssen die gleich wieder. Also weil die Blase sich eben nicht vollständig entleert. Man muss eher die Kinder fragen. Die pressen beim Wasserlassen, also die müssen richtig drücken, so wie sonst beim Stuhlgang. Und wenn man die fragt, kommt das mit einem Mal oder kommt immer ein bisschen und dann ist eine Pause, also diese unterbrochene Miktion, die können die Kinder auch beschreiben, häufig aber die Kinder besser als die Eltern.
Okay, das ist ja ein bisschen so wie bei den verstopften Kindern bei mir in der Sprechstunde, wenn man die ein gut kooperatives Kind rektal untersucht und man sagt jetzt press mal, dann passiert manchmal alles Mögliche, dann kommt Kneifen, Pressen so im Wechsel. So ähnlich ist das in der Blase dann auch.
Genau, die kneifen einfach zu.
Okay. Und jetzt hatten Sie vorhin schon beim Thema der Reihenfolge, wie entwickelt sich Sauberkeit, gesagt, dass das wahrscheinlich auch Konsequenzen für die Therapie hat. Und da sind ja meine Kinder, nämlich die eine chronische Verstopfung haben, tatsächlich diejenigen, die dann entweder bei mir aufschlagen oder bei Ihnen aufschlagen. Wenn die bei mir aufschlagen, sage ich immer, um das Pipi kümmern wir uns jetzt erstmal gar nicht. Ist das okay so?
Das ist völlig richtig. Das mache ich genauso. Wenn die gleichzeitig verstopft sind, beziehungsweise einen Koten haben, dann wird das zuerst behandelt, weil das diesem normalen Ablauf der Sauberkeitsentwicklung entspricht. Und viele dieser obstipierten Kinder halten ja auch aktiv Stuhl zurück, weil sie Angst haben, dass es wehtut bei der Defäkation. Und wenn die Stuhlgang zurückhalten, halten die oft auch Urin zurück. Sodass die dann eben so eine Inkontinenz mit Miktionsaufschub entwickeln. Und wenn man den Stuhlgang normalisiert, normalisiert sich bei einem Teil der Kinder die Blasenausscheidungssymptomatik gleich mit. Deswegen macht es immer Sinn, mit der Darmsymptomatik anzufangen und dann als nächstes die Tagessymptomatik beim Einnässen zu behandeln und als letztes die Nachtsymptomatik.
Okay, da können wir ja kurz einen kleinen Querverweis machen. Also zum Thema chronische Obstipation gibt es schon eine Podcast-Folge mit Herrn Dr. Buderus. Und ich erkläre das denen auch immer so, dass ich sage, naja, wenn sozusagen da eine große Masse von hinten auf die Blase drückt, dann ist da auch gar nicht mehr viel Platz. Und das sieht man ja oft im Ultraschall auch. Da sieht man ja die Blase, die dann durch so einen riesen Bobbel von hinten eingedrückt wird. Macht überhaupt keinen Sinn. Also insofern erst Stuhl, dann Urin. Und beim Urin sagen Sie erst tags, dann nachts. Okay.
Richtig.
Und wie machen Sie denn das jetzt? Man kann ja, also da gibt es ja unterschiedliche Denkmodelle. Man kann da ja analytisch rangehen, kann sagen, der hat Mühe, Dinge loszulassen und von sich zu geben. Und man nähert sich dem Ganzen vom Grundsatz her. Oder würden Sie sagen, naja, ihr könnt euch aber auch einfach mal dem Symptom annehmen und entsprechend am Symptom arbeiten.
Also die meisten Mythen ranken sich tatsächlich um das nächtliche Einlassen und viele davon gehen tatsächlich auf Sigmund Freud selbst zurück, der sehr abenteuerliche Erklärungen für das nächtliche Einlassen hatte, die heute, glaube ich, alle obsolet sind. Das, was sich sehr hartnäckig hält, ist, da weint nachts die Blase. Also es gibt irgendwelche Konflikte, die das Kind hat, irgendwelche Traumata, die es nicht bewältigt. Und deswegen nässt es nachts ein. Und es gibt irgendeinen Auslöser, irgendeinen Konflikt, ein Problem, das gelöst werden muss. Und dann geht das Einnässen weg.
Und da würden Sie als Kinder- und Jugendpsychiaterin sagen, Leute, das ist Denken von gestern oder was sagen Sie dazu?
Genau. Das ist ein Mythos und den gilt es sozusagen mit dem gilt es aufzuräumen. Richtig ist, dass diese Kinder eine Aufwachstörung haben. Also genau genommen ist dieses nächtliche Einnässen eine Entwicklungsstörung. Also dieser ganze Regelkreis mit der Blasenentleerung im Schlaf, der kortikal unterdrückt wird im Schlaf, der reift eben erst im Laufe des Lebens und bei manchen Kindern reift der später. Und ich muss ja wach werden, wenn meine Blase voll ist und mich nachts weckt. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, wenn man sehr laute Geräusche macht und Kinder davon aufweckt, dass die Gruppe der einnässenden Kinder viel, viel später wach wird bei viel lauteren Geräuschen als die Kinder, die nicht einnässen. Und das ist der, also das Wesen der Aufwachstörung. Und das ist auch das, was die Eltern typischerweise erzählen. Mein Kind kann man wegtragen im Schlaf. Das wacht von gar nichts auf. Und eben dann auch nicht von diesem Signal der vollen Blase.
Und was hat das für therapeutische Konsequenzen, die Sie sich dann zunutze machen? Oder wie arbeiten Sie dran?
Dass man das Aufwachen letztendlich lernen muss und unterstützen muss. Und das ist das, was viele Eltern instinktiv auch schon machen, indem sie Kinder dann wecken. Also viele Eltern, die einnässende Kinder haben, wecken dann, bevor sie selbst ins Bett gehen. Aber die sehen natürlich von außen nicht, wann die Blase wirklich voll ist. Und das, womit man behandelt, also die Methode der ersten Wahl, wäre die apparative Verhaltenstherapie, die auch als Klingelgerätbehandlung bekannt ist. Das heißt, die Kinder haben ein Klingelgerät, das in dem Moment klingelt und zwar sehr laut, wenn die ersten Tropfen in die Hose gehen. Und das ist fast so gleichzeitig wie der Beginn des Einnässens. Und es ist so unangenehm, dass die Kinder lernen, dann kurz vor diesem Klingelsignal wach zu werden.
Okay. Und Klingelsignal klingt jetzt irgendwie noch nett. Also wenn ich mir vorstelle, ich muss da richtig wach werden, ist das wahrscheinlich nur so mittelmäßig nett, oder?
Es ist mega laut und wirklich sehr, sehr unangenehm. Trotzdem ist es so, dass viele dieser Kinder, weil sie eben eine Aufwachstörung haben, davon auch nicht wach werden. Ich habe mal mit einer Firma dazu telefoniert, die dann sagt, es gibt eine Lärmschutzverordnung in Deutschland, wir dürfen nicht lauter. Und es ist wirklich, also auch wenn ich dazu Seminare halte, halten sich immer alle die Ohren zu, sobald ich diese Klingelgeräte demonstriere. Es ist wirklich unglaublich laut. Aber das, also es ist gleichzeitig ein aversives Signal mit dieser lauten Lautstärke. Das führt dann dazu, dass die Kinder tatsächlich eben von diesem weniger aversiven Signal volle Blase anfangen, wach zu werden. So scheint dieser Mechanismus zu sein.
Das heißt, das ist echt bewusste Störung.
Ja, und erstaunlicherweise ist, wenn man das den Eltern und den Kindern zeigt, dann gucken die Eltern immer sehr abweisend und sagen, da wird ja die ganze Familie wach. Und das Kind sagt begeistert, oh, will ich haben. Weil es den Kindern trotz allem eine Kontrolle über ihr Symptom gibt. Die sind nicht mehr abhängig davon, dass irgendjemand sie weckt und auf die Toilette schickt, was oft im Halbschlaf ist und dann auch gar nicht erinnert wird. Die Kinder sind oft viel aufgeschlossener, obwohl es so unangenehm und so laut ist. Es gibt auch Kinder, die das tatsächlich nicht gut vertragen. Also ich habe immer mal wieder Kinder mit einem Asperger-Autismus versucht, damit zu behandeln, die sehr geräuschempfindlich sind zum Beispiel. Die steigen einem dann auf die Barrikaden, wenn sie das hören. Dann gibt es aber auch Alternativen.
Okay, aber das heißt sozusagen, dieses Wort Klingelhose ist mitnichten irgendein niedliches Ding, was man mal eben so verordnet, sondern das ist eine Apparatur, die auch eingebunden gehört in ordentliche Beratung, sonst nützt das Ding ja nichts, oder?
Genau, also erstens ist es kein Glöckchen, sondern wirklich ein Alarm. Und das Zweite ist, dass wenn man das den Kindern einfach nur gibt und die das nachts anziehen, dann funktioniert es meistens nicht. Das sind Versuche, die ich schade finde, weil die Motivation der Kinder und der Familien dadurch sinkt. Und deswegen heißt das auch apparative Verhaltenstherapie, weil es eben verhaltenstherapeutisch gut eingebunden werden muss. Die Kinder müssen ja aus dem Tiefschlaf raus wirklich dann auch wissen, was sie machen müssen. Also, dass sie dann zur Toilette gehen, wie sie die Klingel ausschalten, was sie hinterher mit der nassen Hose machen. Die müssen das im wahrsten Sinne des Wortes im Schlaf können, im Tiefschlaf. Und es muss extrem gut automatisiert sein. Das heißt, die müssen das abends üben, in mehreren Durchgängen, noch im wachen Zustand, damit die nachts ganz genau wissen, was sie tun müssen.
Also heißt, das Ding klingelt, ist falsch, sondern das Ding gibt Alarm. Und dann kann ich ja, wenn ich morgens nicht aufstehen will, einfach auf den Knopf drücken und sagen, ist mir egal, ich stelle es aus, drehe mich wieder um und schlafe weiter, oder?
Solche Klingelgeräte gibt es, die sind ungünstig, weil wir Menschen alle gerne weiter schlafen und weil das die Kinder natürlich dann genauso machen. Das ideale Klingelgerät lässt sich erst im Bad ausschalten, sodass die Kinder wirklich gezwungen sind aufzustehen. Das klingt so ein bisschen gemein, weil die dann auch klingelnd durch die ganze Wohnung laufen und man muss natürlich dann gut darauf achten, wer noch alles wach wird. Aber wenn man es erst im Bad ausschalten kann, dann müssen die Kinder aufstehen. Und was ich mit denen übe in der Sprechstunde, ist tatsächlich, du musst als erstes ganz wach werden. Dann hörst du sofort auf zu pullern. Dann gehst du zur Toilette, machst die Knöpfe ab, schaltest das Ding aus, gehst pullern, ziehst eine trockene Hose an und gehst wieder schlafen. Und das müssen die abends üben, dann auch mit Unterstützung der Eltern, bis sie es richtig gut können. Und dann ist es tatsächlich so, bei den Kindern, wo das gut automatisiert ist, dass da noch ein paar Urintropfen in der Hose selbst sind, also entweder in der Unterhose, wo der Fühler drin ist, oder in der Klingelhose selbst. Es gibt ja unterschiedliche Modelle. Aber dass selbst der Schlafanzug nicht mehr nass ist und auch das Bett trocken. Also wenn die dann sehr gut schon auf dieses Klingeln reagieren. Und wenn sie das so schnell können, dann können sie aufhören, abends zu üben, weil dann können sie es im Schlaf.
Aber das ist ja ein ziemlich komplexer Vorgang. Wie alt muss ich denn da sein, dass ich das überhaupt schon machen kann? Sonst, also da, ich meine, ich muss üben, ich muss aufstehen, ich muss ins Bad gehen und so. Also da muss ich doch mindestens, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre alt sein, oder?
Genau, also sie liegen genau richtig. Ab 6 geht das normalerweise ganz gut. Ab 5 ist es ja überhaupt erst eine Störung. Bis dahin ist es ja noch, also ist es als nicht pathologisch eingeschätzt, sondern noch im Rahmen der sehr breiten Streuung. Und 6-Jährige schaffen das in der Regel ganz gut. Man kann, weil das nächtliche Einnässen so eine hohe Spontanremissionsrate von ungefähr 10-13% pro Jahr hat, bei einem Kind, das noch keinen Leidensdruck hat, auch getrost noch ein bisschen länger warten.
Das ist ja ganz spannend. Also es gibt ja so, sag ich mal, eher ungeduldige Eltern, die wollen, dass das flott erledigt ist und alles picobello. Aber wenn jetzt Eltern sagen, naja, komm, das ist so und es war bei mir auch so und das Kind ist 5,5 und der Leidensdruck ist eigentlich gar nicht groß, sagen sie, zuwarten ist gar keine schlechte Option, oder wie?
Genau.
Okay. Das heißt, das hängt dann schon immer davon ab, wer denn leidet und wie genervt Patient und Eltern oder beide sind.
Ja, und das ist ja manchmal auch so, dass die Eltern deutlich mehr leiden, weil sie dem Kind auch alles abnehmen. Also ne, das Kind muss nicht das Bett beziehen, das muss nicht die Bettwäsche waschen und aufhängen und das Waschmittel kaufen und so weiter. Es gibt auch 10-Jährige, die das sozusagen überhaupt nicht interessiert, die dann sagen, ich will keine Windel, aber das Einnässen stört mich eigentlich nicht. Und dann geht es manchmal darum, ein bisschen Leidensdruck zu verlagern und besser zu verteilen in der Familie. Also, dass die Eltern eben nicht mehr alles machen, sondern dass die Kinder beteiligt sind, sodass eine Motivation auch wächst, das Problem anzugehen.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, Podcasts und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die gedruckten Versionen unserer Themen sowie Fragen- und Antwortenhefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter servicematerial@infectofarm.com bei uns anfordern. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast, Ihr Team von Infectofarm.
Dann gehen wir nochmal vielleicht zurück zu dem Klingelapparat. Also Sie haben gesagt, wichtig ist, das Ding muss laut sein und der Ton muss nerven. Man muss es erst ausschalten im Bad und man muss das Ganze üben. Gibt es sonst noch Fallstricke, wo Sie sagen, das sehe ich immer wieder und das nervt mich, dass das einfach so verordnet wird?
Also das Signal muss nah am Ohr sein. Es gibt Geräte, da ist der Signalgeber an der Steckdose. Da ist immer die Frage, wo die nächste Steckdose ist. Und es gibt auch Hersteller, die werben damit, dass man den Signalgeber ins Elternschlafzimmer stellen kann und die Eltern dann wecken. Und dann kommt es natürlich zu einer Verzögerung. Die Kinder, also es geht ja um Symptomkontrolle, die das Kind selbst hat. Manchmal müssen die Eltern unterstützen, aber dann ist es besser, ein Babyphone aufzustellen, sodass die Eltern mithören, das Signal. wenn sie es nicht sowieso durch die Wand hören. Aber dass das Signal nah am Ohr ist, das wäre noch ein weiterer Punkt. Und dann werde ich immer mal wieder gefragt, was denn günstiger ist oder ob es einen Unterschied gibt zwischen den Hosen oder den Fühlern, die man in die Unterhose steckt, und den Klingelmatten. Und da ist der Unterschied eigentlich klein. Nur ist es so, wenn man eine Klingelmatte benutzt, dann müsste ja der Urin erst durch den Schlafanzug bis zur Matte. Dann ist es wichtig, dass die Kinder ohne Schlafanzughose schlafen, damit das Signal eben auch sehr rasch ausgelöst wird. Und die Klingelmatten sind verhältnismäßig klein. Also die haben nicht Matratzengröße. Und,
das heißt, wenn die sich hin und her wälzen, dann liegen sie manchmal daneben und dann ist
es genau. Auch blöd. Und dann wird das ganze Bett nass und die Klingelmatte bleibt trocken und es gibt dann kein Signal.
Okay. Und wenn jetzt so ein Apparat verordnet wird und Sie sagen, die Einweisung war gut und die Erklärung war gut, wie oft sehen Sie dann diese Kinder? Also wie regelmäßig muss man dann gucken, ob es auch tut und ob es auch noch sinnvoll ist?
Also den ersten Kontakt mache ich relativ rasch, nach 1 bis 2 Wochen, um zu gucken, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, die man schnell auffangen muss oder sollte. Und wenn das dann gut läuft, über eine längere Zeit, die Kinder rasch wach werden, dann mache ich die Abstände größer. Es macht aber trotzdem Sinn, dran zu bleiben. Also die Kinder dürfen die Klingelhose ablegen, wenn sie 14 Tage lang nicht geklingelt hat. Die meisten Kinder lernen dann auch vom Harndrang wach zu werden. Es gibt so eine Subgruppe von Kindern, die schlafen durch. Und die werden niemals wach vom Harntrank, weil das Blasenvolumen groß genug ist. Die trinken abends keine großen Mengen. Und da ist die Frage dann, wie man das Wachwerden sozusagen noch üben kann. Da würde man so ein bisschen so ein Überlernen machen, indem man dann abends große Flüssigkeitsmengen gibt, sodass man weiß, die Blase hält das nicht durch und das Wachwerden am Ende noch trainiert. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die verlassen sich so auf die Klingelhose. Die werden, wenn die dann ganz ehrlich sind und man die gut kennt, dann werden die wach vom Harntrank und denken, ich habe ja die Klingelhose, ich muss jetzt noch nicht aufstehen. Wenn ich wirklich aufstehen muss, klingelt es ja. Und die brauchen dann auch nochmal eine besondere Beratung dazu.
Okay, aber sehr spannend. Das heißt, ich werde wach und denke, das ist so wie wenn der Wecker ein Vorklingeln macht oder so ungefähr. Nach dem Motto, ich werde 5 Minuten vor dem Wecker wach, dann drehe ich mich nochmal um und weiß, der Wecker klingelt sowieso gleich nochmal. Okay. Mhm. Wie lange benutzt man denn so ein Ding dann? Reden wir da über Wochen? Reden wir über Monate? Wenn wir sagen, 2 Wochen ist nichts passiert, wann sagen wir, okay, jetzt war das erfolgreich? Wie ist also die Zeitdimension? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Also es gibt Kinder, die sind ganz schnell. Das schnellste Mädchen, an das ich mich erinnere, hat es über die Sommerferien innerhalb von 6 Wochen geschafft, inklusive dieser 2 Wochen trocken sein, ohne Klingeln. Und es gibt Kinder, die brauchen viel länger. Die alte Leitlinie zum Einnässen hat ein Zeitkriterium drin, das war bei 12 Wochen. Wenn ein Kind danach nicht trocken war, sollte man das wieder weglassen. Das ist jetzt aus der Leitlinie raus, weil es viele Kinder gibt, die länger brauchen. Und die aber dann schon häufiger wach werden, wenn sie eben Nächte haben, wo sie nicht ganz so fest schlafen und in Nächten, wo sie besonders erschöpft sind und dann eben sehr fest schlafen, noch einlassen. Das heißt, manche Kinder 6 Wochen, manche ein halbes Jahr. Ich habe auch Ausnahmen von Kindern, die haben das ein Jahr. Aber denen gibt das eine Symptomkontrolle und die wollen das gern behalten. Also, und man sieht auch, dass es einen Effekt hat. Und wenn es 2 Wochen nicht geklingelt hat, dann erkläre ich denen immer, leg die Klingelhose mal in den Schrank, verschenk die mal noch nicht. Das ist so ähnlich wie beim Vokabelnlernen. Dein Kopf merkt sich manche Sachen und manche vergisst er wieder. Und es könnte sein, dass der das Wachwerden wieder vergisst, wie das geht. Und dann ist es gut, wenn man mit der Klingelhose einfach nochmal nachübt. Und das ist wie, wenn man Vokabeln nochmal lernt, geht dann schneller beim zweiten Mal. Und Vokabeln, die man einmal gelernt hat, lernt man auch ein zweites Mal. Das ist kein Beinbruch.
Okay, also das heißt, es macht nichts, wenn es sozusagen nach dem Motto, es hat alles nichts gebracht, jetzt haben wir das wochenlang gemacht und so. Das heißt, das gibt es durchaus mal, dass es da so einen Rückfall gibt und dann startet man einfach nochmal und sagt, das ist nicht vergebene Liebesmühe, sondern es war einfach so. Finde ich einen netten Vergleich mit dem Vokabellernen und legt die Klingelhose mal in den Schrank und vielleicht brauchst du sie nochmal. Sehr, sehr ein schönes Bild. Jetzt hatten Sie vorhin schon mal gesagt, es gibt die, die wenig trinken und viel trinken abends. Das ist ja so etwas, was ganz häufig erstmal gesagt wird. So, was er sich Oma sagt, naja, der trinkt ja so viel abends. Wie viel Rolle spielt das, dieses abendliche Trinken? Und wie sinnvoll ist es, vielleicht die Trinkmenge zu beschränken?
Also auch das machen, na jetzt vielleicht gar nicht mehr so viele Eltern, vor 10 Jahren noch deutlich mehr. Das ist nicht sinnvoll, wenn die Kinder abends Durst haben, weil die zum Beispiel vom Sport kommen und das ist Hochsommer, dann finde ich nicht trinken dürfen gemein. Die dürfen trinken und das Trinken abends müsste ja dazu führen, dass die nachts wach werden und auf Toilette gehen. Wenn die sehr wenig trinken, kann das eben sein, dass die dann über Nacht durchhalten, genauso wie mit diesem nächtlichen Wecken. Das kann die Spontanremissionszeit überbrücken. Aber es führt nicht dazu, dass die Kinder lernen, vom Handtrank wach zu werden.
Okay, das heißt normale Trinkmenge, normales Essen und Trinken, keine irgendwelchen Taschenspielertricks, keine Tricks von Oma diesbezüglich. Auch was getrunken wird, ist wurscht.
Ja, möglichst nichts Koffeinhaltiges, aber das eben auch aus anderen Gründen nicht. Also es ist sinnvoll, die Trinkmenge gut über den Tag zu verteilen. Die Haupttrinkmenge sollte nie abends liegen, aber bei anderen Kindern auch nicht. Also da unterscheidet sich die Beratung nicht von den Beratungen, die man Eltern geben würde, deren Kinder nicht einlassen.
Okay. Gut, sonst noch Dinge, die Ihnen wichtig sind bei dem Thema, jetzt will ich wieder Klingelhose sagen, man sagt nicht Klingelhose, sondern
Klingelgerät
man
oder
sagt,
apparative Verhaltenstherapie.
Man sagt Klingelgerät oder apparative Verhaltenstherapie. Dinge, die Ihnen noch wichtig sind, die Sie gerne loswerden wollen.
Nee, zum nächtlichen Einnässen ist das, glaube ich, so das, was man wissen sollte. Also auch der Umgang mit Rückfällen, dieses Beraten bis zum Schluss. Vielleicht nochmal diese Kinder, die nicht aufstehen mögen nachts, weil sie denken, es klingelt ja gleich. Das wäre so eine Indikation für einen Verstärkerplan. Ansonsten braucht man eigentlich keine Verstärker, also keine, wie wir Verhaltenstherapeuten sagen würden, keine operante Konditionierung, weil die Kinder oft gut motiviert sind. Da würde ich dann sagen, die Kinder, die vom Harntrank wach werden, die sollen ein Beweisstück auf der Toilette lassen, ein Pantoffel, ein Kuscheltier, was auch immer. Und dann gibt es dafür eine kleine Belohnung am nächsten Tag oder die dürfen auf dem Rückweg ihre Eltern wecken und die müssen dann jubeln. Ja.
Okay. Spannende Geschichten. Beweisstücke auf der Toilette hinterlassen, dass man es ordentlich gemacht hat. Okay, wunderbar. Aber das sind die Taschenspielertricks von Verhaltenstherapeuten. Dann kommen wir jetzt mal zum Einnässen tagsüber. Und da hatten wir im Vorfeld gesagt, da ist auch wichtig, wie man über dieses Thema spricht. Und Sie hatten vorhin schon, als Sie die apparative Verhaltenstherapie erläutert haben, das Wort Pullern benutzt. Das ist zum Beispiel ein Wort, das würde man hier in Schwaben niemals sagen. Niemand sagt Pullern. Aber zu diesem Verbalisieren hatten Sie ja auch so ein paar Dinge, die Ihnen da wichtig sind.
Also der Klassiker ist, dass Eltern sagen, ich möchte gerne nochmal was mit Ihnen alleine besprechen, kann das Kind kurz draußen warten. Und dann wird die Ausscheidungsstörung thematisiert. Das ist wahrscheinlich bei Ihren verstopften und einkotenden Kindern ganz genauso.
Ja.
Und die sprechen gar nicht drüber. Und wichtig ist aber, dass die drüber sprechen lernen und ihre Scheu und ihre Tabus ablegen. Und dann muss man gucken, wie das regional genannt wird. Pullern, pinkeln, pieseln, wie auch immer. Die Frage ist, welches Wort benutzt die Familie, möchte die Familie benutzen? Aber wichtig ist es, eine Sprache zu finden dafür mit dem Kind und mit dem Kind auch drüber zu sprechen. Und das ist oft am Anfang verstecken sich die Kinder und denen ist es unglaublich peinlich und es wird sehr schnell sehr normal. Und da gibt es auch Sachen, die hilfreich sein können. Also es gibt eine ganze Menge schöner Bilderbücher dazu. Wenn man so einen Behandlungsschwerpunkt hat, kriegt man auch immer mehr dazu geschenkt. Und es gibt eine sehr schöne Internetseite, die heißt www.vollehose.com. Auch da gibt es sehr eindeutige Vokabeln dafür. Es gibt sehr eingängige Ohrwurmlieder, die das ganz gut enttabuisieren.
Okay. Das heißt, eine Sprache finden mit vor allem ja dem Kind, weil ich nehme an, dass sie vor allem jetzt bei den Ausscheidungsstörungen tagsüber auch quasi den Kindern erläutern, was denn da passiert. Sie hatten ja vorhin schon bei der Klassifikation das, sag ich mal, für Ärzte erläutert. Aber wie erklären Sie es denn den Kindern und wie machen Sie es sich dann therapeutisch zunutze? Wir könnten ja mal wieder starten mit der Dranginkontinenz, dem, der da in seinem sich erst den Schneeanzug anziehen lässt und dann sagt, ich muss ganz dringend. Was machen Sie mit dem?
Ja, also wichtig ist erstmal, dass die verstehen, wie die ableitenden Harnwege überhaupt funktionieren und wie Wasser, das wir trinken, wieder aus unserem Körper rauskommt. Das heißt, ich beginne zu malen und male die Nieren und dann die Harnleiter, durch die es so durchtropft und dann sammelt es sich in der Blase, die ich auch noch male. Und dann male ich von der Blase zum Kopf, der auch mit auf dem Zettel ist, ein Telefon. Und dann, wenn die Blase sich füllt, sozusagen erkläre ich dann dem Kind, dass die Blase im Gehirn anruft und Bescheid sagt, dass sie voll ist und dass man dann aufs Klo gehen muss. Und dann kann man je nach Form der Inkontinenz am Tag dann weiter erklären. Also bei der Dranginkontinenz ist es die Prinzessinnenblase, die immer schon ganz früh anruft. Und eine Prinzessin kann nicht warten, dann muss man auch gleich gehen. Es sei denn, man ist mitten auf der Straße, geht man erst von der Straße runter und sucht dann den nächsten Baum oder die nächste Toilette. Und bei den Kindern mit dem Miktionsaufschub, da ruft die Blase im Gehirn an und im Gehirn nimmt niemand ab. Und das ist doof. Und das ist deswegen doof, weil dann im Schlaf das Gehirn erst recht nicht abnimmt. Also da ist dann durchgängig niemand zu Hause, weil das Gehirn gewöhnt sich an dieses Dauerklingeln von der Blase und hört das irgendwann nicht mehr und überhört das auch und dann läuft die Blase einfach über. Also mit dieser Metapher dieses Blasentelefons kann man das ganz gut erklären und wenn es die Kinder verstanden haben, dann in der Regel auch die Eltern, die mit zuhören.
Okay. Und wenn Sie jetzt einem Kind erläutert haben, du hast eine Prinzessinnenblase, na, die Rolle einer Prinzessin ist ja mal erstmal meistens eine ziemlich angenehme. Wie kriegen Sie denn das Kind dazu, dass es sagt, okay, ich habe eine Prinzessinnenblase, so ist das halt bei mir? Wie motivieren Sie die, dass das sich doch ändert?
Die muss man eigentlich gar nicht motivieren. Also da muss man mehr den Eltern sagen, das Kind ist nicht schuld und bitte halten Sie das Kind nicht an, den Harntrag auszuhalten. Also leiten Sie nicht zu Haltemanövern an oder zu diesem Blasenretentionstraining, was vor 25 Jahren noch ganze Generationen von einnässenden Kindern machen mussten und wo man heute weiß, dass es nicht nur nichts nützt, sondern oft sogar schadet. Und wenn man das erklärt, wenn du musst, dann musst du gleich gehen, dann machen das die Kinder, solange die Eltern das erlauben. Wenn die natürlich weiter an drei Autobahnraststellen vorbeifahren und sagen, das schaffst du noch, dann quälen sie die Kinder und im Zweifelsfalle gibt es dann einen nassen Autositz.
Aber das heißt, ich habe es jetzt noch nicht verstanden, wo jetzt da der therapeutische Ansatz ist. Sie sagen, also dann hältst du eben an jeder Autobahnraststätte an, weil dein Kind sagt, ich muss aber jetzt.
Genau. Also das ist die Frage, wie viel Psychotherapie das ist. Also wir nennen das eher Psychoedukation oder auf Deutsch kann man auch sagen, ich erkläre es vernünftig.
Okay. Und wie wird es denn dann besser?
Es beruhigt sich oft von alleine, wenn man diese Haltemanöver weglässt. Und es gibt aber Kinder, die haben eine so ausgeprägte Dranginkontinenz, dass sie tatsächlich Medikamente brauchen. Und das ist die einzige Form des Einnässens, wo Medikamente sinnvoll sind.
Und da reden wir über was?
Da reden wir entweder über Propiverin, was oft fälschlicherweise beim nächtlichen Einnässen verordnet wird und da nahezu gar keinen Nutzen hat, wenn es nicht gleichzeitig eine Drangsymptomatik ist. Das wäre das Medikament der ersten Wahl und die Alternative wäre Oxybutynin.
Okay. Aber nur nochmal, weil wir haben relativ viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, dieses vorhin von Ihnen erwähnte Training, was man nicht mehr macht, Das müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal aussprechen, weil das kennen zwar die Älteren von uns, aber die Jüngeren haben es, glaube ich, noch nie gehört. Also erklären Sie es und sagen Sie gleich hinterher, nein, aber wir vergessen es gleich wieder, bitte.
Okay, ich erkläre jetzt, was man nicht macht. Genau. Blasenretentionstraining heißt, ich gebe dem Kind größere Mengen zu trinken und wenn das Kind muss, sage ich, trink mal noch weiter und geh mal noch nicht. Halt das mal noch eine Weile aus. Das ist nicht sinnvoll.
Okay, also das ist nicht sinnvoll, das vergessen wir jetzt gleich wieder, aber Blasenretentionstraining war das Stichwort. Es ist 2023 out und wollen wir nicht mehr. Okay.
Richtig.
Okay. Und denen Sie erläutern, da oben im Gehirn nimmt keiner das Telefon ab. Was kann ich denn da machen? Kann ich da irgendwas ändern oder erläutern Sie das? Oder muss man sagen, na gut, dann muss halt das Handy lauter klingeln oder was macht man da?
Es klingelt ja nicht lauter, es klingelt halt so, wie es klingelt. Und wichtig ist, dass die Kinder lernen, sehr regelmäßig zur Toilette zu gehen. Und früher haben wir Uhren gestellt oder heute würde man sagen Handysignal, das dann regelmäßig dran erinnert. Das verlässt man auch so ein bisschen und guckt mehr nach dem natürlichen Tagesablauf. Also wann gehen Menschen zur Toilette? Die gehen morgens nach dem Aufstehen, die gehen, bevor sie das Haus verlassen, bevor sie auf die Hofpause gehen, bevor sie aus dem Hort abgeholt werden, bevor sie zum Spielplatz runtergehen oder zum Sportverein gehen und abends vorm Schlafen gehen. Und wenn man das, also wenn man da mit der Familie das so ein bisschen durchtaktet nach natürlichen Anlässen, zu Toilettengängen, dann kommt man oft auf diese 5 bis 7 normalen Miktionen am Tag. Und an die sollte das Kind dann erinnert werden. Und das schleift sich sozusagen besser ein als mit so einem akustischen Signal, weil wenn man die Uhr dann nicht mehr piepsen lässt, dann denkt man auch nicht dran, dass man zur Toilette geht. Also da würde man was Falsches trainieren.
Okay, aber das heißt, schicken in den üblichen Situationen, wo man das auch sonst machen würde, ist völlig in Ordnung. Nach dem Motto, du gehst jetzt zum Kindergeburtstag, geh noch mal kurz vorher aufs Klo oder gehst zum Schwimmunterricht oder sonst wie. Wie man jedes andere Kind auch einmal nochmal zur Toilette schicken. Das ist schon auch okay.
Genau, und schicken heißt schicken und nicht fragen musst du mal, weil dann sagen die Kinder mit dem Miktionsaufschub nein, weil die ja nicht wollen, also die wollen ja nicht gehen. Mhm. Und dann hat man ein Dilemma als Eltern, weil wenn man gefragt hat, das Kind sagt nein und man sagt dann, geh doch trotzdem, dann kommt man in Diskussion mit dem Kind. Na, geh nochmal, wir halten den Film an.
Mhm. Okay. Das ist ja auch in meiner Sprechstunde immer wieder mal die Beobachtung, dass es manchen Eltern nicht ganz leicht fällt, etwas direktiver zu werden und zu sagen, das machst du jetzt. Aber das ist so ein bisschen bei den chronisch Obstipierten ja auch, die dann nach ihren Hauptmahlzeiten ihr Stuhltraining machen. Nach dem Motto, das ist aber jetzt so vereinbart. Das ist so wie Hände waschen vor dem Essen, Zähne putzen danach, auf die Toilette danach. Das ist eine Regel und die machen wir jetzt. Dieses Fragen, möchtest du denn, empfehlen sie in dieser Situation auch nicht.
Nee, also man würde ja ein Kind auch nicht fragen an der roten Ampel, möchtest du jetzt stehen bleiben, sondern da gibt es ja auch eine Regel.
Traumhaft, mein Beispiel auch immer, das mit der roten Ampel. Sehr gut, es freut mich. Okay, Frau Mendes, es gibt hier eine Tradition in diesem Podcast und diese Tradition lautet, der Gast darf Do's und Don'ts loswerden, also Dinge, die Sie unbedingt als positive Nachricht loswerden möchten und Dinge, wo Sie ganz klar sagen würden, Leute, das ist over, vergesst es. Wie Sie anfangen, bleibt Ihnen überlassen, ist mir ganz egal.
Ich würde anfangen mit den Sachen, die man schnell wieder vergessen soll.
Sehr gut.
Also nächtliches Wecken hilft nicht wirklich. Das überbrückt die Spontanremission, führt aber nicht dazu, dass ein Kind lernt, von der vollen Blase wach zu werden. Flüssigkeitsrestriktion am Abend hilft nicht wirklich. Kein Probiverin beim Einnässen nachts, wenn es keine Tagessymptomatik gibt. Keine Psychotherapie, die nur nach Problemen sucht, aber nicht am Symptom arbeitet. Und kein Blasenretentionstraining.
Sehr gut, haben wir ein paar Mal besprochen. Sehr gut.
Das, was man tun sollte, wäre die Behandlung in der richtigen Reihenfolge. Also erst die Darmentleerungsstörung, dann das Einnässen am Tag, dann das Einnässen in der Nacht. Beim Einnässen am Tag ist es wichtig, die Unterform rauszufinden und dann spezifisch zu behandeln, die Dranginkontinenz, gegebenenfalls mit Medikamenten, den Miktionsaufschub mit Schickzeiten und die seltenere dyskoordinierte Miktion mit Biofeedbackgeräten. Ein Klingelgerät darf man nicht nur verschreiben, sondern muss es anleiten. Wichtig ist, das richtige Gerät auszuwählen und das mit dem Kind auch zu besprechen. Wichtig ist, die Eigenmotivation des Kindes zu beachten und zu gucken, was eine Familie insgesamt leisten kann und wie gut Eltern unterstützen.
Okay, super. Vielen herzlichen Dank. Ich habe eine Menge gelernt. Es gibt durchaus ja Parallelen zur anderen Ausscheidungsstörung, aber manche Dinge sind auch einfach bei Ihnen ein bisschen anders. Vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und über eine Weiterempfehlung. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Rückmeldung, warum und wieso und was wir besser machen können. Und wir freuen uns auch immer über neue Themen, Vorschläge. Und bis zum nächsten Mal.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse consilium@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectofarm.